Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 5. September 2025. Was heute wichtig ist: die wichtigste Entscheidung des Jahrhunderts, ein deutscher Supercomputer, stellt die Menschheit vor eine Schicksalsfrage. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und am Mikrofon ist heute Ina Lebetjew. In Jülich, einem 34.000-Seelen-Nest zwischen Köln und Aachen, wird an diesem Freitagvormittag der Supercomputer Jupiter in Betrieb genommen. Bundeskanzler Friedrich Merz höchstpersönlich hält die Festrede, flankiert von Digitalminister Carsten Wildberger und Forschungsministerin Dorothee Bär. Tatsächlich gibt es Grund zum Frohlocken. Jupiter ist Europas schnellster Supercomputer. Weltweit rangiert er auf Platz 4. 1 Trillion Berechnungen pro Sekunde, energiesparend, mit Wasser gekühlt, ein grüner Hühner mit digitalem Herz. Die begehrten Large Language Models für künstliche Intelligenz kann diese Maschine in weniger als einer Woche trainieren. Da staunen selbst Amis und Chinesen. Solche Rechenpower ist Gold wert. Sie kann das Wetter vorhersagen, Stromspannungen simulieren und die Energiewende beschleunigen, synthetische Moleküle optimieren und neue Behandlungen für Krankheiten ersinnen. Ein wenig dämpfen muss man die Euphorie aber schon. Die Ironie des Digitalwunders liegt darin, dass der Mensch mit dem Tempo seiner Maschinen längst nicht mehr mithält. Während Apparate wie der Jupiter Milliarden Operationen pro Sekunde durchführen, braucht der Homo sapiens 3 Stunden, um sich einen durchschnittlichen Koalitionsvertrag durchzulesen, und versteht trotzdem nur Bahnhof. Die Maschinen werden schneller, präziser, lernfähiger. Der Mensch dagegen verheddert sich im Überangebot an Buchstaben, Paragraphen und Formularen. Superrechner überholen uns nicht nur, sie überrumpeln uns. Wie ein Navigationsgerät, das den Fahrer bei Tempo 130 auf der Autobahn auffordert: bitte wenden. Wohin mit dieser neuen Macht? Was tun mit einer Maschine, die in Tagen leisten kann, wozu die Evolution ja Tausende brauchte? Nutzen wir sie für medizinische Durchbrüche, nachhaltige Energiegewinnung und klügere Gesellschaften? Oder lassen wir es zu, dass solche Rechenmonster das Rückgrat autonomer Waffen bilden, Propagandamaschinen befeuern und in den Händen weniger Konzerne zum gefährlichen Machtinstrument mutieren? Die Menschheit steht am Scheideweg und muss die wichtigste Entscheidung des Jahrhunderts treffen. Will sie künstliche Intelligenz zur Sonne der Aufklärung machen oder zum trojanischen Pferd der Selbstzerstörung? Es ist eine ähnliche Schicksalsfrage wie bei der Nukleartechnologie. Nicht alles, was möglich ist, sollte auch gemacht werden. Wir können nun Maschinen bauen, die alles wissen, aber wissen wir auch, was wir damit anstellen wollen? Digitaler Fortschritt ist wie ein Zug, der niemals hält. Man kann aufspringen oder überrollt werden. In der KI-Lok sitzt niemand. Daher ist es höchste Zeit, ein kollektives Betriebssystem für Ethik, Verantwortung und Kontrolle zu installieren. Ein globales digitales Grundgesetz, das definiert, was Maschinen dürfen und was besser bleibt, wie es ist: menschlich. Um so ein Gesetz zu entwerfen, braucht es keinen neuen Supercomputer, sondern eine alte Tugend: Nachdenklichkeit. In aller Ruhe, gründlich, dialektisch. Der Mensch mag nicht der schnellste Rechner sein, aber er ist der Einzige, der Zweifel kennt. Für einen Computer ist Skepsis ein Bug. Für die Menschheit ist sie vielleicht der Rettungsanker. Technologische Macht bedeutet immer auch moralische Verantwortung. Wer Maschinen entfesselt, ohne sich selbst zu bändigen, riskiert, dass am Ende nicht mehr der Mensch die Maschine programmiert, sondern umgekehrt. So gesehen steht in Jülich ab heute nicht nur ein Rechenwunder, sondern auch ein Denkmal für eine große Frage. Wie klug ist eine Spezies wirklich, die zwar Supercomputer baut, aber ihre eigene Zukunft nur im Schneckentempo begreift? Was heute wichtig ist: Vizo bei Zelensky. Er war der einzige EU-Regierungschef, der zu Xi Jinpings Militärparade in Peking erschien. Weil sich der slowakische Ministerpräsident Robert Fico als Friedensstifter zwischen Russland und der Ukraine inszenieren möchte, reist er heute weiter in die Westukraine, um Volodymyr Zelensky eine Botschaft von Kreml-Chef Wladimir Putin zu überbringen. Dass es sich dabei um die Bereitschaft zu Gesprächen über eine Waffenruhe handelt, ist nicht anzunehmen. Lissabon trauert. Nach dem schweren Seilbahnunglück steht die portugiesische Hauptstadt unter Schock. Mindestens 16 Menschen kamen ums Leben, 21 wurden zum Teil schwer verletzt. Medienberichten zufolge ist unter den Todesopfern auch ein deutscher Familienvater. Wie es dazu kommen konnte, dass ein Fahrzeug der historischen Standseilbahn entgleiste und gegen ein Haus prallte, wird noch untersucht. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Ein neues Medikament sorgt für Aufsehen. Es senkt Bluthochdruck. Einfach, schnell und dauerhaft. Meine Kollegin Christiane Braunsdorf hat die Details. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um 6:15 am Morgen zum Start in den Tag. Am Wochenende blicken wir in einer Diskussion auf ein aktuelles Thema. Die Folge gibt es ab morgen früh hier im Tagesanbruch-Podcast zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms.